Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider.
Ich bin Alexander Klar.
Und der Direktor der Hamburger Kunsthalle hat ja, das haben wir in diesem Podcast schon mehrfach mitbekommen, wie soll ich das mal sagen, Alexander, du hast ein anderes Verständnis von Humor als ich, zum Teil. Und deshalb, ich hatte mir, glaube ich, beim letzten Mal, wie genau ist dein Auftrag gewesen?
Wir waren irgendwo bei Karneval und du hast gesagt, was Vergnügliches. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Wort Humor gefallen ist. Das Problem ist, ich gehe mal los und denke mir, klar war der Auftrag, habe ich genau im Kopf und kaum bin ich dann 500 Meter gelaufen, ist wahrscheinlich der Wortlaut verschwunden. Wenn du dich an was anderes erinnerst, können wir noch kurz überlegen, ob wir was imaginieren.
Nein, es ist, glaube ich, so ähnlich gewesen, dass wir versuchen, gut über den Februar zurückzukommen. Als ich dann sah, was du mir heute mitgebracht hast, habe ich gedacht, habe ich mir was mit Humor gewünscht oder habe ich mir was gewünscht mit Politik, mit Patriotismus, mit irgendwie Demokratie, das war mir nicht mehr klar. Ich versuche mal, das Bild zu beschreiben, was du mitgebracht hast. Und man muss
das
sagen,
bestimmt nicht. Aber also, du hast dir das nicht gewünscht, du hast dir nur Humor gewünscht. Aber du hast Politik und Demokratie bekommen, weil ich dachte, komm, jetzt serviere ich dir mal etwas, was möglicherweise totally down your alley ist. Das ist nämlich tatsächlich Zeitungskunst, was wir heute dabei haben.
Und das ist unglaublich schwer zu beschreiben, weil es ist Zeitungskunst, okay, weil es ist nicht nur ein Bild, wenn man ehrlich ist, sind es 5 Bilder in einem. Diesem Bild zugrunde liegt ein Bild, von dem man nur Teile sieht. Man sieht einen Tisch, einen großen Tisch. Unter diesem Tisch sitzen offensichtlich, ich würde fast mal sagen, wichtige Leute, weil die haben irgendwie sind sehr gut gekleidet und sind so Pokale und diese Leute haben irgendwelche Schriftrollen in der Hand. Viel mehr kann ich gar nicht sagen, weil diese Menschen ansonsten von einer Art Leinwand, die von der Decke hängt, verdeckt sind. Und auf dieser Leinwand, die sieht aus, wir reden über ein Bild, das ist wirklich wahrscheinlich sehr, sehr alt, hunderte Jahre alt. Diese Leinwand sieht aus, wie man sich heute einen Bildschirm vorstellt, so bei so einem Zoom-Meeting oder bei so einem Teams-Meeting, der 4 geteilt ist. Und also, was diese Menschen verdeckt, sind 4 einzelne Bilder, die ich gleich versuche zu beschreiben. Und neben dieser Leinwand gibt es ein paar andere Leute, die offensichtlich Zuschauer sind, die sich aber von dem, was sie da sehen, abwenden und offensichtlich die Flucht antreten. Also ganz verrückt, versteht man das? Wenn man das klassische Bild ist, da sitzen Menschen an einem Tisch und unterhalten sich über etwas, offensichtlich wichtige Menschen, und daneben sind so 10 Leute, die sich abwenden, weil sie etwas Schreckliches sehen. Und das Schreckliche ist auf dieser Leinwand, der diesen Tisch verdeckt. Es ist unglaublich kompliziert. Und da sieht man jetzt 4 verschiedene Bilder. Und auf diesen Bildern geht es zur Sache. Auf dem ersten Bild, das ist so in einer Rotunde, da sieht man Menschen, ich weiß nicht genau, was die jetzt da machen. Da sieht man einen Menschen im Vordergrund, der so wie ein Panzerknacker bei Dagobert Duck einen dicken Geldsack oder irgendeinen Sack trägt und irgendwas rausträgt. Und da gibt es noch einen anderen, der trägt auch was raus. Und andere Menschen, die jubeln oder schimpfen oder was auch immer. Es erinnert mich vielleicht auch ein bisschen, die Stimmung ist wie beim Sturm aufs Kapitol. Das ist das erste Bild. Im zweiten Bild sieht man eine Art Versammlungssaal, wo sich Menschen so ein bisschen wie im House of Parliament in London um einen Menschen, der auf einem roten Stuhl sitzt, drängeln und auch nicht nur miteinander diskutieren, sondern sich gerade richtig prügeln. Also wie es in manchen Parlamenten dieser Welt so auch zugeht. Das ist das zweite Bild. Das dritte Bild zeigt Menschen, die aus einem Burgtor herauskommen. Das sind nämlich diese Menschen, die offensichtlich gerade dieses da geplündert haben. Die kommen da raus mit ihren großen Säcken und vorne haben noch andere Verbündete, andere was weiß ich was, irgendwas in Brand gesteckt. Und dann sieht man ganz am Ende, am letzten Bild, wie in dieses Burgtor hinein dann plötzlich Militär kommt und von Menschen mit Hüten empfangen wird. Und ich bin auf dieser Vielzahl von Dingern, die ich da sehe, völlig ratlos und habe versucht, das so gut zu beschreiben, wie es irgendwie geht. Wir reden über ein Schwarz-Weiß-Bild. Also wir reden nicht über ein Schwarz-Weiß-Bild, wir reden über 5 Schwarz-Weiß-Bilder. Was hast du da mitgebracht? Was ist das?
Grandios. Also ich finde es toll beschrieben. Du hast ja nur wirklich das, aus diesem Chaos eine Ordnung gemacht. Die 5 Bilder, dieses sonderbare Gebilde, was von der Decke hängt. Also, es handelt sich um etwas, was aus dem Jahr 1799 stammt. Und ich weiß nicht, wie gut du lesen kannst. Über den Bildern sind tatsächlich Captions, Descriptions. Es ist was Englisches. Es stammt von einem ganz berühmten englischen Karikaturisten und, weil ich vorhin sagte, Zeitungskunst, das erschien in den englischen Zeitungen der damaligen Zeit. Der
König. Stimmt, deshalb, Entschuldigung, ich sehe was du nicht siehst, das habe ich natürlich irgendwie nicht beschreiben müssen. Man kann, unten ist eine Schrift, ne? Da ist eine Schrift Exhibition of the Democratic, oh, ich kann es nicht lesen.
Democratic Transparency.
Ja? With the effect
upon patriotic feelings.
Okay.
Also
eine Lauschmodell.
Ja. Ja, Präsentation von demokratischer Transparenz mit ihrer Auswirkung auf die patriotischen Gefühle, würde ich das mal übersetzen.
Was heißt das denn? Ausstellung?
Ja. Guck mal, das ist so schön. Dann endlich mal erstmal als Kunsthistoriker ein bisschen gefragt, weil jetzt, sagen wir, Bilder und Text übereinander zu bringen, das ist natürlich eine schöne Aufgabe. Und da bade ich jetzt mal drin, dass ich sowas kann. Also 1799, der Zeitungsmacher erinnert sich, das war eine Zeit, wo, sagen wir, Zeitungen eine Hochzeit hatten. Es gab täglich was zu berichten von jenseits des Ärmelkanals. Also wir sind das distinguierte englische Königreich. Das ist ein englischer Künstler, James Gilray. Das ist ein bisschen der Vater Karikatur. Dankeschön. Es ist der Vater der politischen Karikatur. So, 1799 und das Ganze, wenn du dir, gäbe es das in Farbe, was es auch gibt, aber wir besprechen ein Schwarz-Weiß-Ding, sähe man in dem Bild, dem vierten Bild auf der Tafel, sehr viel französische Farben. Das heißt, hier widmen sich die Engländer den Geschehnissen auf der anderen Seite des Ärmelkanals, die für die Engländer damals ungefähr so skandalös waren wie für uns heute das Gewese auf der anderen Seite des Atlantik. Mhm. Und ein bisschen belustigen sie sich darüber, aber man muss dazu sagen, wir haben hier ein bisschen, also bei uns ist ja die Französische Revolution in einem guten Kontext. Dabei vergessen wir natürlich, dass die Französische Revolution eine saublutige und schwerst ungerechte Angelegenheit war, denn die rasierte tatsächlich alles über. Und überleben taten sowieso nur wenige. Und die Texte zu den 4 Bildern, die kann ich wahrscheinlich besser lesen als du. Das sage ich kurz. Oben diese Leute, die da mit den Säcken rauskommen, das sind Plünderer einer Bank. Darüber steht nämlich Plundering the Bank. Das rechts, hast du auch richtig gesehen, ist das englische Parlament, was zurzeit ja damals, die waren ja schon demokratisch.
Ah, ich habe es richtig erkannt. Okay.
Du hast es richtig erkannt. Da ist die Schrift dazu, Assassination in the Parliament. Dazu muss man sagen, das war für die Engländer undenkbar, wie da gemordet wurde auf der anderen Seite des Kanals. Also, dass man in Paris sich als Abgeordneter seines Lebens nicht mehr erfreuen konnte, war für die vollkommen, also die waren vollkommen indigniert, was da passierte. Also Mord im Parlament. Die haben vielleicht lustige Sitzungen gehabt und sich übereinander, wie soll man sagen, sind verbal übereinander hergefallen, aber nie im Körperlichen. Links unten ist Seizing the Crown, also das Königreich, die Krone, auch wieder plündern. Da ist die Volksmenge, die offensichtlich aus dem Palast, also hinten links, das ist übertragen auf die englischen Verhältnisse, hinten links sieht man Westminster Cathedral, die Türme, das heißt, das ist nach England verlegt und da kommt eine Plünderermeute aus einem Königsschloss. Und das letzte in der Lesart wäre dann unten Establishing the French Government, der Horror für die Engländer, dass jetzt dann in England eine französische Regierung etabliert wird. Und das Ganze wird eben kommentiert von den Leuten, die auf diese 4 Bilder gucken, die tatsächlich vor einem tagenden Komitee ist. Und wenn man da auch an das Kleine herankommt, dann steht da unter dem Kandelaber ist ein Text zu lesen, Reports of the Secret Committee of the House of Commons. Will heißen, die haben sich Bericht erstatten lassen, über was denn da alles in England Furchtbares vonstatten geht. Und der allgemeine Leser der Zeitung und die Parlamentarier wenden sich mit Grauen ab. Und wenn du jetzt sagst, das ist daran lustig, dann würde ich sagen, die Art und Weise, wie das wiedergegeben ist, natürlich immens lustig. Mein Humor.
Ja, also das heißt mit anderen Worten, das ist auch so ein bisschen so eine Verarbeitung der aus englischer Sicht der Geschehnisse in Frankreich, so nach dem Motto, um Gottes Willen, hoffentlich kommt das nicht über den Kanal.
Genau. Und hat natürlich fantastische Analogien wie Europäer. Einziger Unterschied ist, England war damals Supermacht. Denen war Schied egal, was auf der anderen Seite passierte. Die mussten sich nicht sorgen, dass ihr Grönland weggenommen wird. Die Analogie funktioniert nicht ganz. Ich glaube, wir Europäer sitzen gerade zitternd vor dem Gedanken, dass uns jemand mit militärischer Macht Grönland von der Nase wegschnappt.
Und das Interessante ist ja, wir wissen gar nicht, während wir diesen Podcast aufzeichnen oder wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, da kann das schon wieder alles ganz anders sein. Da kann das sein, dass der Grönland besetzt hat, gekauft hat, dass was auch immer da passieren kann. Deshalb habe ich so gezweifelt, da habe ich was mit Humor mir gewünscht oder habe ich mir was gewünscht, was sozusagen zu der Zeit passt. Weil die Frage ist natürlich, wie gut funktioniert eine Demokratie und wie transparent ist eine Demokratie? Und was hat das mit Patriotismus zu tun? Das sind natürlich alles Dinge, die jetzt in diese Zeit passen. Also gerade anscheinend, ich bin mir gar nicht sicher bei Donald Trump, ob es ihm wirklich um sein Land geht oder um sich in erster Linie oder ob das für ihn nicht ein und dasselbe ist. Aber das ist natürlich das große Thema gerade, ne?
Genau, also wir betrachten mit einer gewissen Abscheu, dass der Businessman Trump überhaupt keine Hemmungen hat als Präsident. Gerade habe ich erst gelesen, Ronald Lauder hat heftige Business Interests in Grönland und er ist gut befreundet mit Donald Trump. Also derartiges wäre noch vor 3 Jahren undenkbar gewesen, dass die ganze Regierung wäre auseinandergeflogen, wenn auch nur irgendwie die Insinuation von so einer Nähe ist. Und mittlerweile kann da ein Präsident sitzen, der ganz unverhohlen sagt, ja, ich und meine Söhne und mein Freund Lauder haben da Interesse, das ist dem vollkommen wurscht. Und außerdem brauchen wir Grönland, punto. Also wie die Sitten verkommen sind, das ist ja faszinierend schnell gegangen. Und da dieses Bild hier zeigt eben die vollkommene Verdutztheit der Engländer, wie da drüben auf der anderen Seite des Kanals die Sitten verkommen sind. Da waren es 10 Jahre, also 1789, knapp vor dem Sturm auf die Bastille, da war Frankreich noch nach außen hin eine der wesentlichen Mächte Europas, Rivale von England. Und innerhalb von 10 Jahren sind dort alle Sitten verkommen aus Sicht der Engländer.
Aber die Engländer machen das, was sie dann meistens tun, sie machen sich darüber lustig. Genau. Sie nehmen es ja nicht so richtig ernst. Also das Bild ist ja, also 2 Fragen. Die erste, ist das ernst? Ist das ein ernsthaftes Kunstwerk? Oder weil wann sind Karikaturen ernsthafte Kunstwerke? Normalerweise habt ihr nicht viele Karikaturen bei euch in der Kunsthalle.
Wir haben durchaus viele. Und es ist natürlich ein Grenzbereich. Interessanterweise Werner Hofmann, der sehr interessante, sehr intellektuelle Direktor der Kunsthalle in den 80er Jahren, hat mal eine Ausstellung über die englische Karikatur gemacht und hat das aus Bildbetrachtungsperspektive gesehen. Das heißt, er hat vollkommen selbstverständlich gesagt, klar sind das Kunstwerke, es sind nämlich Bildbotschaften. Nach diesen Parametern wäre natürlich auch ein Wahlplakat eine Bildbotschaft. Ich würde das jetzt nicht in den Rang eines Kunstwerkes, wie wir das betrachten, sofort setzen. Allerdings merke auf, die Gegenwartskunst wird ja auch wieder politisch in der Art und Weise, dass sie Dinge verwendet, die aus diesem Bereich kommen können. Das heißt, ich würde jetzt nicht sortenrein verlangen, dass ein Kunstwerk sich nicht zur Tagespolitik äußert. In diesem Fall ist es ja auch nicht mehr Tagespolitik, sondern Geschichte.
Ja, das meine ich, aber das finde ich nicht schlimm. Also ein Kunstwerk, das sich in Politik äußert, das ist das eine, aber es ist durch diese Vielzahl von Bildern, ist es ja schon etwas sehr Verwirrendes. Du hast zum Beispiel etwas, was gar nicht funktioniert bei dem Ding, ist, dass du sagst, wo gucke ich hin? Also wo wird meine Aufmerksamkeit zuerst hingelenkt, sondern du bist ganz irritiert. Das zweite, was ich interessant finde, wenn du sagst, 1799, da malt jemand etwas, was in diesem Jahrhundert, also im Jahr 2026, durchaus bekannt ist, ob einem bekannt vorkommt, nämlich ein Bild, was sich 4 teilt. Das ist ja, wie kam der da drauf? Wieso hat er versucht, da so viele Bilder auf einem Bild zu quetschen? Und man hätte es ja auch so machen können, dass man die Leute, die da unten sitzen, dieses Komitee, ja auch vernünftig sieht. Also, ne, dass die auch, die hätten ja auch auf diesen Bildschirm gucken können. Warum sind diese Leute dann nicht mehr zu sehen?
Das ist, glaube ich, also zum einen, das ist ja ziemlich visionär, dieses Bild würde heute ein Splitscreen sein. Damals war es eine geteilte Schautafel. Und jetzt ist auch die Antwort, warum ich schon glaube, dass wir das im Kunstkontext absolut gut aufgehoben haben. Das ist eine Bildfindung, die er hier gemacht hat. Und jetzt wäre das noch lustiger, sich zu überlegen, was an dem Bild ist eigentlich komisch. Das eine ist natürlich die karikaturhafte Art und Weise, wie diese sich in Scheu abwendende Menge der Menschen rechts verhält, diese Verzerrung der Gesichter. Das ist schon zum Schmunzeln. Noch mehr zum Schmunzeln ist aber, dass tatsächlich die Politiker, da tagt hier ein Komitee, Reports of the Secret Committee of the House of Commons. Wir unterstellen mal, das ist the Secret Committee of the House of Commons, die da tagen. Und man sieht an ihren Händen, die sich in Entsetzen, also beim Lesen spreizen sich dem einen schon die Fingernägel, würde ich fast sagen. Aber wir sehen ihre Gesichter nicht, was natürlich sehr lustig ist, denn das sind an und für sich hochmögende, zu ihrer Zeit absolut wichtige Persönlichkeiten, die man vielleicht auch kannte. Und die sitzen da und lesen die Reports und darüber ist das im Bild wiedergegeben, was sie lesen. Das sehen wir. Das heißt, ein Bild übernimmt die Rolle des Textes und ist offensichtlich funktioniert viel besser, denn dieses Plundering the Bank ist wahrscheinlich ein langer Text über, wie die Bank ausgeraubt wurde. Hier ist es ein kurzes Bild und es erweckt Abscheu und Schmunzeln zugleich. Und da bin ich jetzt wirklich in dem.
Ja. Das ist ja das Visionäre, finde ich. Das ist ja so, also die hatten diese Bilder ja gar nicht. Die wussten ja gar nicht, was da vor sich geht. Die hatten keine Fotos, die hatten sowieso keine Filme, gar nichts. Das heißt, die hatten die Berichte. So. Und dann macht er aus diesen Berichten, macht er Bilder, die er auf einem Art Videoscreen darstellt, wo man das Gefühl hat, jetzt ist man mal so, das hat doch der Donald Trump noch erzählt, als sie in Venezuela eingegriffen haben, ne? Und den Regierungschef in Venezuela rausgeholt haben, da hat er auch gesagt, ich habe mir das Ganze am Fernsehen angeguckt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und das ist ja genau dasselbe, als hätten die Politiker hier sozusagen eine Art Bildschirm zur Verfügung, in dem sie genau sehen können, was da wo, wie passiert. Irgendwie. Das konnte man sich im Jahr 1799 doch gar nicht vorstellen, dass es eines Tages sowas mal geben würde.
Ich vermute mal, es gab schon Vorlagen für so Schautafeln. Und ich vermute mal, diese Vierteilung wird eine wirkliche Vorlage haben, dass vielleicht so vielleicht Sachen, die einen bilden sollten oder so edukatorische Sachen, wie quasi was vorne im Klassenzimmer hängt. Eine Karte oder eben auch vier Bilder von etwas. Das gibt's seit der Reformation. So Bildergeschichten für die Illiteraten, das hat es schon gegeben. Woran man wiederum merkt, dass vielleicht unser Splitscreen gar nicht so wahnsinnig innovativ ist, weil das hat es schon in Bildform vorher gegeben. Er malt oder er zeichnet oder gibt ja nicht wieder, wie es in Frankreich aussah, sondern nur die Gegebenheiten. Denn er hat tatsächlich diese plündernde Menge ist in dem wohlbekannten ovalen Saal der Bank of England. Und das die Assassination in the Parliament ist in dem wohlbekannten Tagungs im Raum der Regierung, des Parlaments. Und links unten, vermute ich mal, ist das vielleicht der alte Königspalast um die Ecke von Westminster. Also das ist alles nach England verlegt worden. Er hat die Bildlichkeit übernommen, die Leute da kennen. Denn es sollte darauf hinweisen, heute ist die Französische Revolution da drüben, morgen ist sie bei uns. Das war ja ähnlich wie die Kommunistenangst im 20. Jahrhundert, war die größte Sorge aller Festlands- und aller Europäer, dass jetzt demnächst die Französische Revolution überall Ausbreitung findet.
Und deshalb muss ich ja sagen, bleibt mir auch so ein bisschen das Lachen im Halse stecken, insbesondere angesichts der Menschen, die sich von diesen Bildern abwenden und losrennen, weil es ist dieses, was man im Moment so häufig hört, ich weiß nicht, ob du das auch, ich höre es natürlich als Journalist leider häufig, dass Menschen sagen, ich wende mich ab von den Nachrichten, ich höre keine Nachrichten mehr, ich gucke mir keine Nachrichten mehr an, ich kann das alles nicht ertragen. Und ich hoffe nur, dass das alles eines Tages nicht zu uns kommt. Und so ist es ja auch hier, ne? Also diese Nachrichten, das soll ja dann lustig sein, aber das wollen die Menschen nicht. Und dann laufen sie lieber weg und verschließen die Augen. Und so ein bisschen ist das ja im Moment bei uns auch so, wo ich immer denke, das ist genau das, was natürlich all die Menschen, die jetzt gerade dafür sorgen, dass diese Krisen da sind, genau das wollen. Die wollen ja, dass die Leute sich zurückziehen, dass sie sich in ihre Privatheit zurückziehen. Und dass sie dann vielleicht irgendwann so hoffen und sagen, es ist alles so schlimm, jetzt muss ein Einzelner kommen, ein Trump, ein Putin, wie auch immer, guck mal, man nimmt sie schon in einem Atemzug, der uns das aus der ganzen Misere herausholt. Insofern ist dieses Bild, finde ich, so unvorstellbar aktuell, bis hin zu diesen Politikern, die hinter dem Geschehen sind irgendwie. Die noch darüber diskutiert, was da passiert, und man hat das Gefühl, du hast es nicht mehr im Griff, ne? Also damals waren es aber das, was man im Griff hatte, war halt das, was man dann vielleicht diese Bewegung auch am Ende auch natürlich die die Demokratie nannte.
Das war der Grund, warum ich dachte, dieses Bild passt uns jetzt wahnsinnig gut in den Kram. Also Auslöser, wie gesagt, war ein bisschen der Humor, wobei das wirklich nur das Grundgerüst ist. Das Interessante ist ja aus der Geschichte, es lohnt sich halt schon, die Geschichte zu kennen. Wenn man nicht aus ihr lernen kann, so doch kann man zumindest gewisse Schlüsse ziehen. Und es lohnt sich schon, Zeitung zu lesen und nicht den Kopf im Sand zu vergraben. Denn natürlich bilden wir uns alle gerade eine Meinung, die auch unsere Politik wohin tragen muss. Ich vermute mal, dass ich sehr juste milieu bin, wenn ich denke, ich hätte gerne, dass unter unseren Politikern jetzt jemand ist, der aufhört, defensiv zu reden, sondern der sagt, so, jetzt ist Schluss, wir haben europäische Werte und was auch immer da drüben passiert, wollen wir nicht weiter dulden. Also jeden Tag, wo ich lese, so eine Beschwichtigung, na, es wird schon nicht so schlimm sein, werde ich ärgerlicher und ich bin bestimmt nicht der Einzige. Und ihr sammelt das ja, also ihr Zeitungen. Mhm. Und ich glaube, es wird jetzt nicht lang dauern. Ich unterstelle, ich bin ein sehr juste Milieu-Mensch. Meine Meinung ist sehr mittig. Ich bin die Mehrheit. Und ich glaube, das wird jetzt zurückfliegen. Und ich glaube, dann gibt es eine Reaktion. Und ich glaube, dann können die Dinge besser werden oder auf die Spitze getrieben werden. Alles muss ja irgendwie geschehen. Und alles ist, glaube ich, besser als dieses duldsame Hinnehmen von etwas, von dem man sicher ist, von dem die Mehrheit der klugen Menschen sicher ist, dass es unsinnig ist. Und dafür steht so ein bisschen der englische Common Sense.
Aber weißt du was, die Frage ist immer, ob die Mehrheit der klugen Menschen auch die Mehrheit der Menschen ist. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und ich stelle da wieder fest, gerade wie wird umgegangen mit Nachrichten, in ganz vielen Gesprächen mit Menschen, auch mit klugen Menschen, stelle ich fest, dass diese klugen Menschen eben, die haben dann ihre Newsfeeds und dann kriegen sie da Nachrichten geschickt. Und dadurch, dass sie oftmals nur so Überschriften lesen, merken sie gar nicht mehr, dass diese Nachrichten zum Teil gar nicht stimmen. Ein einfaches Beispiel neulich. Spreche ich mit einer Freundin und die sagt so, mal Lars, du kennst dich doch mit Markus Lanz so gut aus. Was war denn da mit Nena los bei Markus Lanz? Warum hat denn Markus Lanz Nena rausgeschmissen? Und ich habe so dann für mich gedacht, habe ich da was nicht mitgekriegt? Hatte aber sofort natürlich ein Störgefühl, weil ich wusste, Markus Lanz lädt seit 5, 6 Jahren eigentlich solche Menschen wie Nena nicht mehr ein. Er lädt eigentlich nur Politiker, Journalisten, Wissenschaftler ein. Also dass er Nena eingeladen hat, schwierig. Dann habe ich kurz mal gegoogelt und sah ein Bild von Nena bei Markus Lanz. Da war noch Publikum im Hintergrund, da habe ich schon gewusst, okay, Markus Lanz hatte das letzte Mal Publikum vor Corona, also vor 2020. Es kann also nicht in den letzten 6 Jahren passiert sein. Fragte aber diese Freundin, wann ist sie das denn angezeigt worden? Ja, gestern, das muss ein riesiger Skandal gewesen sein. Der hat Nena rausgeschmissen aus seinem Publikum, ja, aus seinem Studio. Da habe ich gedacht, nee, da bist du wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich eine alte Geschichte, die nochmal hochgedreht wurde. Konnte mich aber auch nicht erinnern, dass jemals Markus Lanz jemanden aus seinem Studio geschmissen hat. Und siehe da, die ganze Geschichte war von vorne bis hinten ausgedacht. So,
mit das war Bild unterlegt.
Ja, irgendeine KI oder sonst irgendwas. Und da ist mir nochmal klar geworden, irgendwie, wie schwierig es ist, die Menschen tatsächlich zu erreichen, weil selbst welche, die denken, sie informieren sich über irgendwelche Newsfeeds, Dinge kriegen, die sie, wenn du nicht mehrere Hintergrundinformationen hast, zum Beispiel, ne, diese Markus Lanz lädt jemand wie Nena nicht mehr ein, es gibt kein Publikum bei Markus Lanz, dann enttarnst du das nicht und sie war völlig, sagte, oh, das ist ja komisch. Aber wie viele Nachrichten hat die vielleicht in den vergangenen Wochen und Monaten bekommen, die alle,
die sie in den Vertrag gegessen hat.
Genau. Ja. Ja. Und deshalb bin ich immer so skeptisch.
Was ist das? Ach, du bist skeptisch gegenüber. Ja, na, ich denke, was ist denn unser, also wir haben, glaube ich, wir Staatsbürger, wir erwachsene Menschen, die jetzt gerade dafür zuständig sind, dass die Welt nicht aus dem Gleis gerät. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist tatsächlich, die Erkenntnissuche der Aufklärung an den Punkt zu bringen, wo man versucht, vernünftige Entscheidungen zu treffen in einer Welt von wahnsinnig viel Unvernunft. Und da ist natürlich die Frage, ist Instagram der richtige Kanal oder ist das Hamburger Abendblatt der richtige Kanal? Ich würde jetzt mal versuchen zu sagen, Grund annehmen, die meisten Menschen wissen, dass man grundsätzlich im Hamburger Abendblatt eine Spur mehr vertrauen kann als Instagram, wo eben wahrscheinlich solche Nachrichten wie der Nena bei Lanz, die sind schnell reingefeedet, schauen gut aus und wenn sie genügend Follower haben, dann sind sie einen Marktwert, einen Nachrichtenwert. Und die nächste Sache ist natürlich, was mache ich denn aus dem, was ich im Hamburger Abendblatt gelesen habe, was für eine Erkenntnis habe ich?
Aber weißt du was, und da sind wir doch aber bei dem Punkt, wenn aber nur genug Leute solche Nachrichten, das ist jetzt eine einfache Nachricht, das ist keine, die Welt zerstört, aber genug Leute diese Nachricht lesen und dann davon ausgehen, dass Markus Lanz Nena rausgeschmissen hat, dann ist das irgendwann sozusagen für eine vielleicht gar nicht so kleine Anzahl von Menschen, und ich habe mal geguckt, das haben dann 100.000 Leute sich angeguckt, ist das Wahrheit? Und das ist irgendwie das Gefährliche. Darüber werden wir das ganze Jahr darüber noch sprechen. Ich danke dir erstmal für dieses, also ich musste nicht lachen, aber es war trotzdem ein tolles Bild, über das wir sprechen konnten, was gut in die Zeit passte. Nächste Woche nochmal so ein Humorversuch und unseren Humor, unseren Humor auf eine Ebene zu bringen.
Nein. Ehrlich gesagt, nee, als ich hier wurde, ich politisch, habe gedacht, wir machen nächstes Mal nochmal, dann können wir nicht gleich weitermachen. Ich habe etwas durchaus Politisches nächste Woche dabei.
Da bin ich gespannt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.